liebe Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über den gewaltigen Psalm, den man in Israel nennt, dem Psalm der sieben Donner oder dem Psalm der sieben Stimmen, der ein Aufriss, eine programmatische Darstellung ist dessen, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat. Ich kann mir sehr wohl denken, dass der eine oder andere sagt, ja, kann man das so schlankweg behaupten, man hat hier ein Programm Gottes vor sich. Meine Freunde, ich würde euch gerne an einer ganzen Reihe von Zusammenhängen, wenigen Schriftwörtern zeigen, in welch wunderbarer und gewaltiger Weise Gott sein Programm darstellt, durch wenige Wörter, in welch einer meisterhaften, unnachahmlichen Kürze und Prägnanz, das heißt Genauigkeit, Gott das tut. Ich will nur ein Wort nennen, damit ihr die Berechtigung meiner Überschrift und meiner Themastellung einseht. Ich lese eine ganz langweilige Stelle. Und zwar aus 1. Chroniker 1, Vers 1, 2 und 3, die erste Hälfte. Und das ist eine sogenannte Genealogie, das heißt eine Aufzählung von Namen, eine Darstellung von Geschlechtern. Etwas, was zum Langweiligsten gehört, was es gibt. Ich lese es gleich vor. Und wenn ich euch frage, habt ihr was dabei gedacht, dann werdet ihr sagen, nein. Wir haben nur 10 Namen gehört, weiter nicht. Und dann lese ich dasselbe noch einmal vor. Aber auf Deutsch. Denn was ich jetzt vorlese, ist Hebräisch. Es sind 10 Namen. Ich lese 1. Korinther 1, Vers 1. Adam, Chronika, Verzeihung. 1. Chronika 1, Vers 1. Adam, Seth, Enoch oder Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, soweit. Habt ihr das verstanden? Ja, was habt ihr denn verstanden? 10 Namen. Das sind 10 hebräische Namen. Und nun lese ich diese 10 hebräischen Namen auf Deutsch. Gekudach. Der Mensch. Gesetz. Seht heißt Gesetz. Da steckt das Wort. Prothesis, Prothese und so weiter drin. Im Hebräischen, Griechischen und Deutschen. Der Mensch gesetzt Sterblichkeit. Enosch, Hinfälligkeit, Sterblichkeit. Der Mensch gesetzt Sterblichkeit. Steht das auch im Neuen Testament? Es ist der Mensch gesetzt einmal zu sterben. Das heißt auf Hebräisch, Adam, Seth, Enosch. Hebräer 19, 27, es ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist ein Gesetz, das über allen Menschen liegt. Du musst sterben, du willst leben, aber du musst sterben. Du möchtest dich ausleben und das Leben füllen und du nennst dich kein Fassen, wenn es ginge. Und du musst sterben. Es ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Ich lese weiter auf Deutsch. Gezeugt Kenan. Das hebräische Wort Kenan ist dasselbe wie das griechische Wort Genesis, Genitalien. Zeugungswerkzeuge. Gezeugt. Daher kommt auch das Wort Kind. Bei uns sagt man unsere Ken, auf dem Land. Kind. Das ist dasselbe hebräische und griechische Wort. Die Verwandtschaft der Sprache ist wunderbar. Gezeugt. Halale, da steht das Wort Halleluja drin. Gezeugt zum Halleluja Gottes. Wenn ein Mensch gezeugt ist, ist er der Sterblichkeit entronnen und kann das Halleluja Gottes singen. So, jetzt habe ich fünf Dinge schon. Ich sage es noch einmal. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Hebräer 9,27. Gezeugt zum Halleluja Gottes. Epheser 1,12. Jetzt lese ich weiter. Will herrschen. 1. Mose 1. Der Mensch soll herrschen über die Vögel des Himmels, über die Tiere des Feldes und über die Tiefen des Meeres. Soll herrschen. Hat er getan, vielleicht 1000 Jahre, vielleicht länger, vielleicht kürzer, aber im Vollmaß hat er es noch nicht getan. Kommt noch. Das kommt noch. Und ihr werdet staunen, meine Brüder, was das einmal sein wird. Wenn wir nicht mehr Sklaven sind, des Fleisches und der Sünde und des Todes, sondern wenn wir herrschen, aber nicht wie die Tyrannen der Erde herrschen, sondern in der göttlichen Lebensverschwendung herrschen. Ich lese weiter. Wir herrschen. Eingeweiht. Epheser 1,9. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Eingeweiht. Wenn das Schwert mit unwiderstehlicher Gewalt, Schwert ist das Bild für den Tod, und mit unwiderstehlicher Gewalt, das ist die Gewalt der Liebe, hat Gott seinen Sohn töten lassen für dich und mich. Trost und Ruhe schaffen. Noah, Trost, Ruhe. Auf Hebräisch will ich nicht mehr vorlesen, ich will es noch einmal auf Deutsch vorlesen, was ich vorhin von Vers 1, 2, 3, 4, 1,5 sagte, aufzähle, diese hebräischen Namen, sind ein Programm Gottes. Der Mensch setzt zur Sterblichkeit, aber gezeugt zum Halleluja Gottes, zum Lobe Gottes. Wir herrschen, wenn er eingeweiht ist, nachdem das Schwert, der Tod mit unwiderstehlicher Gewalt auf Golgatha, im Totalsieg Gottes, der Liebe, Trost und Ruhe schafft, Frieden bringt für die ganze Schöpfung. Haben wir hier ein Programm Gottes? Haben wir hier eins? Ihr hättet nur ein Büchlein nehmen müssen, wo die Namen erklärt sind, und dann hättet ihr das auch genauso ablesen können, wie ich es eben abgelesen habe aus meiner Bibel. So fremd sind wir der Bibel. So wenig verstehen wir sie. Durch die dämonischen Einbrüche der Leugner der Inspiration, der Männer, die behaupten, die Bibel ist ein altes Märchenbuch, sind Mythen, Sagen, darf man nicht so ernst nehmen, zusammengestoppelt aus allen möglichen Quellen. Die zerstören uns, diese heilige Schau, die der Geist Gottes dem gibt, der allem glaubt, was geschrieben steht. Ich glaube, ich habe hiermit den Beweis geliefert, dass auch in wenigen Versen, in dem trockensten, was es gibt, eine Aufzählung von Namen, wie wenn ich in einem Telefonbuch oder in einem Adressenbuch nachgucke. Müller, Müller Adam, Müller Bertolt und Müller Christian und Müller David und so weiter. Und so habe ich nur die Namen vorgelesen. Und da steckt das Programm Gottes drin. Die Heilstaten Gottes bis zum ewigen Frieden. Angefangen von dem Adam. Und so finden wir in der Schrift in vielen Zusammenhängen, ich habe ein paar hundert erst gefunden, aber es gibt viel mehr, Programme Gottes, immer von anderer Seite geschaut. Und so will ich euch jetzt in diesen Minuten ein Programm oder das Programm Gottes sagen in der Schau des 29. Psalmes. Es ist natürlich unmöglich, auf den ganzen Psalm einzugehen. Der Psalm wendet sich in erster Linie an wen? Habt ihr ja vorhin gut zugehört, als er vorgelesen wurde? An wen wendet sich der Psalm zunächst? An Israel oder die Nationen oder die Toten oder an wen wendet er sich? Nun, es steht hier geschrieben, gebet dem Herrn, Jahweh, ihr Söhne der Starken, gebet Jahweh Herrlichkeit und Stärke. Die Söhne der Starken sind niemals Menschen in der Schrift. Das sind Engelfürsten, die Gewalten der Himmelsregionen, die werden aufgefordert. Schon also im Alten Testament werden die Himmel angesprochen und aufgefordert. So weltweit ist das Evangelium, dass wir mit Scheuklappen betrachten und sagen, ja, wenn nur ich mein Heiland habe, alles andere ist mir ganz egal, alles andere geht mich nichts an. Wer so redet, ist ein Tor. Wer so redet, ist ungezogen. Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Aber ich will auf diese Dinge, auf die beiden ersten Verse und die beiden letzten, will ich nicht eingehen, sondern nur auf die sieben dazwischenliegenden Verse. Davon will ich etwas sagen. Da kehrt ein Wort immer wieder. Das Wort Stimme. Dieses Wort Stimme, das heißt auf Deutsch etwa, das heißt im Hebräischen Chor, und das umfasst wunderbare Bedeutungen. Es kommt einige hundertmal in der Bibel vor und umschließt erstens das Jauchzen des allmächtigen Schöpfers. Als er die Welten schuf, da jauchzte Gott. Und dieses Jauchzen wird genannt Chor, seine Stimme, die Stimme Gottes. Über den Wassern, als noch die Urwasser waren. Ach, jauchzte Gott. Zweitens ist es das Donnergrollen des durch die Sünde beleidigten Heiligen Gottes. Da grollt sein Donner, weil er beleidigt ist über die Sünde. Denn Gott hasst die Sünde mit vollkommenem Hasse und liebt den Sünder mit vollkommener Liebe. Ja, wie sind diese beiden Dinge zu vereinen? Auf Golgatha, in der Selbsthingabe Gottes im Sohn. Drittens, dieses Wort Kol ist der Erlösungsruf der Liebe, als die Erlösung geschaffen wurde, da rief Gott, da sprach Gott. Und auch dieses Sprechen, dieses Rufen der Liebe ist Call. Es ist ferner der Werberuf der Gnade. Komm, komm. Da ruft Gott. Gott ruft und ladet und bittet. Das ist auch Call. Das ist kein Brüllen, kein Donnerbrüllen. Das ist ein liebevolles, leises, lindes Werben, wie damals bei Elias. Und schließlich, fünftens, bedeutet das Wort Call den Jubelruf der Vollendung. Und der Schöpfung bis zur Vollendung. Der Ruf der Liebe oder der Gnade, den Erlösungsruf, das Grollen über die Sünde, das Jauchzen über die Schöpfung, das alles wird genannt Stimme. Das ist ein hebräisches Wort in dieser siebenfachen Variante. Und jetzt will ich versuchen, es so zu sagen, dass ihr alle das versteht. Das ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Aber ich will versuchen, es so deutlich zu machen. Ich war ja so 40 Jahre auch mal Schulmeister und habe da manchen meinen 16- und 17-Jährigen manches klar machen müssen. Und da hoffe ich, dass ich auch euch das jetzt klar machen darf. Dass wenigstens etwas aufleuchtet davon, welch ein Wort ist Gottes Wort. Welch ein Reichtum von Licht, von Kraft, von Gnade, von Güte, von Erbarmen, von Treue ist in diesem Wort enthalten. Dass unter uns die Sünder verschmettert werden und die Gebeuten getröstet werden. Ihre Sünde bekannt und in Ordnung gebracht haben, die Buße getan haben, dass sie ganz froh wieder werden. So froh, als hätten sie nie gesündigt. So gewiss, der Freude Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Brüder, das brauchen wir. Ohne das gehen wir zugrunde. Alle miteinander. Alle. Noch einmal. Der Psalm der sieben Stimmen, das Programm Gottes zu seiner Schöpfung. Und nun lese ich nacheinander diese siebenfach genannte Wort von seinem Call, von seinem, ja, die Elberfelder Bibel, die nennt es Stimme. Und Luther übersetzt auch Stimme. Die Juden nennen es Donner. Aber das ist nur ein Stück, ein kleiner Ausschnitt. Aber sie nennen es eben so. Ich will nur sagen, erstens, die Stimme des Herrn, Jahwes, das heißt es, des heiligst absolut Seienden, heißt das Wort Jahwe. Denn jeder der sieben hebräischen Namen hat eine wunderbare Bedeutung. Wenn wir da einmal nachgehen, da staunen wir, wenn diese Namen dann entfaltet werden mit den verschiedenen Zusammensetzungen. Das ist wiederum jedes Mal ein Programm Gottes. Aber wir sind so blöd, wir haben ja auch keine Zeit für die Bibel, nicht wahr? Bis wir unseren Fernseher, unseren Fernsehgucker abends da betätigt haben, unser Radio laufen lassen und Zeitungen lesen und Kriminalroman und so weiter. Da haben wir keine Zeit mehr für die Bibel übrig, oder? Oder ist es so? Nein, bei euch nicht. Wir haben Zeit für die Bibel, jawohl. Also. Die Stimme des Herrn ist auf den Wassern. Das ist die erste, die natürliche, sachliche Bedeutung. Denn jedes Wort ist siebenfach geläutert, steht geschrieben. Jedes Gottes Wort hat eine natürliche Bedeutung. Es ist so. Dann hat es eine persönliche Bedeutung. Ich habe das erfahren. Dann hat es eine Bedeutung für die Heilskörperschaft, in der wir stehen. Und das ist für uns die Gemeinde des Leibes des Christus. Hat auch eine Bedeutung. Und dann hat es nicht nur für das Ich, sondern für den Du. Und der Du ist Israel zunächst. Und dann erweitert auf alle Nationen. Und dann kommt der Er. Der Er, das ist der große, lebendige Gott und seine weltweite Schöpfung. Da haben wir schon die sieben Bedeutungen. Ich, es, ich und wir, du und ihr, er und das Haus. Und wenn wir das einmal gesehen haben, dann staunen wir, welch ein Reich, bitte sehr, lauter, danke sehr. Dann staunen wir, welch ein Reichtum in unserer Bibel ist. Dann wird unsere Bibel siebenmal so dick, also etwas so dick werden. Wenn wir verstanden haben, dein Wort ist siebenfach geläutert. Ich will das hier nun versuchen klarzumachen, indem ich noch einmal wiederhole. Die erste Bedeutung ist die sachliche Bedeutung. Es ist so, die Es-Linie. Die sachliche Linie. Jedes Wort. Es werde Licht und es war Licht. Es, das Licht, hat. Aber wenn ich Licht bekomme, aha, dann weiß ich, wie verloren. Und wenn dann die Gemeinde gesagt bekommt, steh auf, leuchte. Oder wenn dann Israel gesagt bekommt, dein Licht kommt, ich habe dich gesetzt zum Licht der Nationen. Und wenn wir dann weitersehen, Gott ist Licht. Und siehe, Nacht wird nicht mehr sein. Ich mache alles neu, die Leuchte, das Lamm. Dann sehen wir, wie sich auch dieses Wort siebenfach erfüllt. Mein eingegangener Freund, Karl Geier, den ihr ja alle auch wohl kennt, wenn nicht persönlich, so durch dem Namen nach, der hat in seinen hinterlassenen Papieren 101 Entwürfe hinterlassen, wo Begriffe, biblische Worte so siebenfach gedeutet sind. Das war eine große Fundgrube für meinen jungen Freund und Mitarbeiter Heinz Schumacher. Meine Freunde, noch einmal, dass die erste Bedeutung ist, die sachliche Bedeutung, er donnert oder er ruft auf den Wassern. Die Wasser nun spielen eine wichtige Rolle. Sie sind erstens ein Produkt der Verwesung und sind zweitens das Mittel zur Reinigung, sind ein Bild für das Natürliche, die Wasser. Sind ein Bild für die Trübsal, sind auch ein Bild für die Geisterwelten. Ist auch siebenfach deutbar, das Wort Wasser. Wie jedes Wort, wie das Wort Sonne und Licht und Tür und was es gibt. Und die natürliche Bedeutung ist, Gott jaust und schrauft über der Schöpfung, über dem Natürlichen, vor Freude und bricht in einen Jubel aus. Zweitens. Der Donner des Herrn ist gewaltig. Er kommt mit einer Gewalt über den Einzelnen. Und das gilt jetzt dem persönlichen Ich. Da merkt man, dieses Wort verschlägt gegen uns. Es wurde einer gefragt, warum schlagen Sie denn immer so gegen das Wort Gottes aus? Sagt er, weil das Wort Gottes gegen mich ausschlägt. Feine Antwort. Und das ist die zweite Bedeutung, die persönliche ichhafte Bedeutung für unser Leben. Da kommen die Stürme, da kommt das Gewitter, da kommt der Bankrott, da lässt es Gott zu Boden, da kommen wir zur Sündenerkenntnis, du schlechter Mensch, du Heuchler, du armer Tropf, du bist nicht wert, zertreten zu werden von Gottes heiligem Fuß.
Wer das nicht erlebt hat, der weiß auch nicht, was Gnade ist. Gnade weiß nur der durch Sünde gegangen ist. Ein kühles Wort, ich weiß das, aber es ist so. Die persönliche Bedeutung, die Stimme des Herrn ist gewaltig in unserem Leben. Und schüttelt uns und rüttelt uns und wirft uns zu Boden, dass uns Hören sehen vergeht. Dass wir nicht mehr können, dass wir fast verzweifeln. Und das brauchen wir. Brüder und Schwestern, das brauchen wir. Wer davon nicht weiß, wer sich da verharrt und da nicht hinein will, in diesen letzten und tiefen Bankrott der Totalhingabe, in diesen endgültigen Bruch mit der Sünde, die ihn so lange genährt hat, wer das nicht erlebt hat, dem kann man es auch nicht beibringen. Lassen wir es uns schenken. Lassen wir es uns schenken. Die Alten und Jungen. Dritte Bedeutung. Das erste, der Donner ist auf den Wassern, oder die Stimme, die natürliche Bedeutung, über alles Geschöpfliche. Zweitens, er ist gewaltig, er packt uns mit seiner ganzen Macht in unser persönliches Leben hinein. Drittens, der Donner ist majestätisch. Und jetzt geht's von dem Einzelnen auf die Heilskörperschaft, die er bildet, und das ist immer eine Herrschergemeinde. Israel, für die Nationenwelt, kommt später, und jetzt die Gemeinde für das Weltenall. Wir sind in Gottes Augen Majestäten, denn wir sind berufen zur Hylothesia, zur Sohneswürde, zur Sohnschaft, dem Sohne gleich zu sein. Wir werden dieselbe majestätische Daseinsform, dieselben Funktionen und Aufgaben haben wie unser Haupt, denn wir sind seine Glieder. Und deshalb ist die Stimme des Herrn majestätenbildend. Majestätisch, Majestätenschaft. Und das erlebt man, wenn man sich hat zu Boden werfen lassen, zu einem totalen Nichts machen lassen und hat von der Gnade sich fassen lassen. Und da sieht man noch, Gott, du hast mich nicht berufen zur Vernichtung, sondern du formst dir Majestät, deine Gemeinde des Leibes des Christus. Wir sind Teilhaber seiner Berufung, Teilhaber seines Körpers, Teilhaber seiner Aufgaben, Teilhaber und Ausführer aller Verheißungen, die gegeben sind. Das ist das Dritte, der Donner des Herrn oder die Stimme des Herrn ist majestätisch. Sie formt Majestäten, die Herrschergemeinde des Leibes des Christus. Ich müsste euch jetzt eine Fülle von Stellen nennen aus dem Epheserbrief, aus dem Kolosserbrief, aus den sogenannten Füllebriefen. Ich will das nicht tun. Ich will ja nur diese siebenfache Bedeutung einmal andeuten. Aber so, dass ihr doch in etwa sich stehen seht. Wir haben in der Langensteinbacher Höhe, haben wir hinter unserem Vorhang, haben wir eine Tafel mit Kreide. Und wenn wir etwas erklären wollen, ziehen wir den Vorhang zurück, und dann malen wir das an. Aber ich will das nicht machen, das ist ja keine Tafel hier. Aber es ist ganz gut, wenn man das dann sieht. Die natürliche Bedeutung Nummer 1 ist, die persönliche Bedeutung Nummer 2 ist, die Macht, die Gewalt Gottes kommt, greift in mein Leben. Die dritte Bedeutung, majestätisch, die majestätische Herrschergemeinde wird gebildet aus zerbrochenen Menschen, die den Mut hatten, in den totalen Bankrott hineinzusterben. Brüder, wacht es. Schwestern, wacht es. Geht doch mal zu, was habe ich, ein böses Schlappmaul. Sagst du mal. Was bin ich, ein elender Tropfen? Eine große Schande ist mein Leben genau betrachtet. Tu's einmal. Es lohnt sich. Dann erst hast du die Majestät und die heilige strahlende Würde der Berufung zum Leibe Christi in ihrem Wesen, in ihrer Innenschau, in ihren verborgenen Seligkeiten fassen. Vorher ist das religiöses Geschwätz und nachgebabbelt. Glaub mir das, ich spreche aus persönlicher Erfahrung und aus Hunderten und Tausenden von seelsorgerlichen Aussprachen. Ja. Aber das Mörder das Evangelium fasten bei denen, die ich war. Und Fürsten und hohe Herren auch. Ja. Kein Unterschied, gar kein Unterschied. Das ist einer so arm wie der andere. Das ist also das Dritte, der Donner oder die Stimme, der Ruf des Herrn ist majestätisch. Von Majestäten bilde die Herrschergemeinde des zukünftigen Weltalls, und das ist der Christus aus Haupt und Gliedern.
Aber dazu muss man zuerst immer eins und zwei
lernen, zu stärken, die Größe Gottes erkennen. Unsere moderne Verkündigung, die weiß nicht mehr von dem großen Schöpfer Gott. Die fängt gleich an mit dem lieben Heiland, dem süßen Geschwätz.
Nein, zuerst müssen wir aber den großen Gott kennenlernen, vor dem wir uns beugen, dem wir Lob und Ehre geben, nachdem unser Herz sich ausdrückt mit der ganzen Sehnsucht dessen, was in uns liegt, an Hunger, nach Freude und Glück und Gewalt und Schönheit und Würde. Und dann zerbrechen wir. Und dann sehen wir, was aus den Zerbrochenen gemacht wird, die Herrschergemeinde des Leibes Christi. Brüder, das ist so groß und schön, dass der Sprachschatz meiner armen Worte nicht ausreicht, das so darzustellen, dass unser Herz davon gebackt wird, dass die Leuchtkraft dieser Tatsache unser inneres Auge durchstrahlt und beglückt. Jetzt kommt Nummer 4. Der Donner des Herrn zerbricht Zedern. Ja, nachdem die Schöpfung geschehen ist, nachdem die Gemeinde des Leibes des Christus gebildet ist, wer kommt denn dann an die Reihe in dem Rettungsprogramm? Israel. Jawohl, dann kommt Israel. Und die Zeder ist ein Bild für die Königsherrschaft und den Königreichsanspruch Israels. Während sein faktischer Zustand noch ist, dargestellt ist, durch ein armseliges, dreckiges Unkraut, das aus der Mauer herauswächst, aus dem zerfallenden Dreck und Schutt und Kothaufen. Das ist der Üsop. Der Üsop. Israel wird durch eine Anzahl von Pflanzen dargestellt. Dornbusch, Üsop,
Ölbaum, Weintraube
und so weiter. Und auch Zedern. Israel hat nach den Zedern gegriffen. Stolz in seinem Gesetzeswesen. Und nun steht hier die Stimme des Herrn. Zerbricht Zedern. Die ganze äußerliche Herrschaftsgelüste Israels wurden zerbrochen durch die Propheten und durch den Herrn. Und deshalb heißt das vierte, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, das edle, große, die Würde, und führt sein Israel Demütigungs- und Stärkenswege wie kein anderes Volk der Erde. Es gibt höchstens ein Volk, das in seiner Demütigung, seinen Sterbenswegen neben Israel gestellt werden kann. Nur ein Volk. Und dieses Volk hat sich ausgerechnet den Engelfürsten, der für Israel da ist, nämlich Michael. Den hat es für sich reklamiert, dieses heidnische Volk. Für sich. Aber der gehört Israel. Und dieses Volk wird deshalb genannt der deutsche Michel. Daher kommt das. Der Michael. Der Michael ist der Engelfürst Israels, aber nicht unser Engelfürst. Denn jedes der 70 gottgeplanten Völker hat einen Engelfürsten. Wir lesen von Griechenland, wir lesen im Propheten Daniel in den Kapiteln 10 und 8 und so weiter von diesen gewaltigen Vorgängen in der Himmelswelt. Und nun heißt es hier, der Donner oder die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Aber was ist denn die Folge davon, wenn diese stolzen Zedern, wenn diese Herrschaftsansprüche Israels, wir sind das auserwählte Volk, wenn die zerbrochen sind, was ist denn das? Die Folge? Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, Jahweh zerbricht die Zedern des Libanon und er macht sie hüpfen wie ein Kalb,
wie ein jungen Wildochs. Habt ihr mein Kälber hüpfen sehen auf der Weide? Ja. Und so wird einmal Israel hüpfen, hüpfen wie ein Kalb, wenn es eingeht in sein tausendjähriges Friedensreich. Das hat schon einer im Vorbild getan, der hat so gehüpft, dass sich seine Oberschenkel entblößt haben. Und dass seine Frau sagte, oh, schäm dich, du entblößest dich ja hier vor den Mägden Israels, die Michal. Und die Folge war, dass sie kein Kind bekam, solange sie lebte. Diese schädsüchtige Michal. Was sind das alles für gewaltige Dinge? Ich kann sie nur andeuten. Mein Herz ist doch voll davon. Aber ich will schön bei der Stange bleiben. Und nicht in ein Seitental gehen. Ich will schön bei meiner Ordnung bleiben. Jawohl. Muss man.
Ich war Herr Regierungsschulrat. So. Und jetzt kommt Nummer 5. Der Donner des Herrn brüllt Feuerflammen
aus. Fickt mir Vers 7. Vers 6 war, er macht sie hüpfen wie ein Kalb, die zerbrochenen Zedern, wenn sie zurechtgebracht sind. Wenn Israel nach seiner Drangsalzeit eingeht, er rettet ins tausendjährige Friedensreich. Wunderbar. Und das wird uns durch dieses einfache Bild gegeben. Es sind noch hunderte von Bildern, die das auch darstellen, immer von einer anderen Schau, immer in neuer Tiefe. Das ist das Wort Gottes. Das kann kein Mensch nachmachen. Weder der Dante mit seiner großen, gewaltigen Dichtung, die ich früher sehr verehrt habe, noch ein Shakespeare mit seinen ungeheuren, dramatischen Effekten, die alle Hebel, alle Register zieht, um das Menschsein in seiner Gebundenheit in satanische Kräfte und seiner Gottessehnsucht darzustellen. Kein Schillern, kein Gehöder. Haben das, bringen das fertig, was das Wort Gottes macht. Meine Freunde, noch einmal. Das fünfte ist, die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Und die Feuerflammen sind das Gericht über die Nation. Denn nicht nur Israel geht unter großen Gerichten durch die Drangsalzeiten tausendjähriges Reich ein. Auch die Nationen werden gerichtet. Und zwar je nachdem, sowohl vor als auch nach dem tausendjährigen Reich, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben. Das ist ein ganz einfacher Schlüssel. Den weiß jeder schlichte Bibelleser. Als ich die Kristallnacht erlebte, das heißt bei uns den Brand oder den Brand der Synagogen, später dann, 1938, als die Wormser Synagoge, die eine der berühmtesten Synagogen des Abendlandes war, wo, ich werde euch Wunder von dieser Synagoge erzählen, ja, von berühmten Rabbinern, die dort waren, Wunder, ihr werdet staunen, als diese Synagoge angezündet wurde von den Hilfsschülern. Die Hilfsschüler wurden da geholt und haben den Benzinfetter reingeschmissen. Da habe ich da gestanden, ich hatte gerade eine Zwischenstunde, es war eine Stunde frei. Und da sind mir die Tränen gekommen. Da habe ich gesagt, oh Gott, das kostet uns, unsere Erstlingsmannschaft unserer Söhne. Und bin dann zurück und habe das meinen einigen Kollegen gesagt, 38. Es gibt einen Krieg und da wird Deutschland die Blüte seines Mannstum seiner jungen Männer opfern durch dieses Verbrechen an Israel. Denn es steht geschrieben, wer euch antastet, tastet sein Augapfel an. Und dann später sagten wir, oh Herr Elder, Sie waren ein guter Prophet. Sag ich, nein, das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit. So kommt das. Das nur am Rande. Jedenfalls hier dieses Wort, der Donner des Herrn oder die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Vers 7, zeigt uns das Gericht Gottes über die Nationen. Denn es steht geschrieben, was die Nationen bauen, das bauen sie fürs Feuer. Das alles verbrennen. Auch diese schöne Schwedenkapelle wird mal verbrennen. Die Großstädte werden mal verbrennen. Sind ein paar Jahre schon her, als in Stuttgart an einem großen Bauplatz, wo ein paar riesen Hotels und so weiter gebaut wurden, stand so ein armes schwäbisches Bauernmütterchen von 70, 80 Jahren und sagt, nun bauen sie so fest, warum baut die nur so fest? Das muss doch alles mal verbrennen. Das wird ja alles mal im Feuer aufgelöst. Ja, wir bauen hier Paläste und sind doch nicht als Gäste. Und wo wir sollen sein, da bauen wir so wenig ein. Jedes Opfer, jedes Gebet, jede Liebe, jede selbstlose Tat, alles, was du um Jesu Willen getan hast, ist ein Einbauen in die kommenden Äonen, ist ein Aufbauen deines Auferstehungsleibes. Glaub mal das. Zurück. Der Donner des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Jetzt haben wir schon die natürliche Bedeutung, persönliche Bedeutung, gewaltig. Israel, Zedern, die Königspflanze und das Holz, das womit der Tempel gebaut werden wird, der ursprüngliche ja nicht, und womit die Könige ihre Paläste schmückten, das alles zerbricht. Zedern. Und dann die Feuerflammen, das Gericht, das einmal alle Nationen verzehren wird und das einmal die ganze Erde verzehren wird. Das ist das Programm Gottes. Die Schöpfung, dann das Ansprechen des Einzelnen, dann die Gemeinde als die Erstlingskörperschaft, die zur Verlängerung geht, und dann Israel und dann die Nationen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt ist meistens die Theologie der meisten Frommen zu Ende. Aber jetzt geht's weiter! Und ist noch nicht am Ende. Jetzt kommt Nummer 6. Da steht in Vers 8, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Nach der Schrift ist die Wüste die Wohnung der Dämonen. Wenn ein Dämon ausgetrieben ist, dann geht er an was für Orte? An Wüste-Orte. An Wüste-Orte. Die Wüsten sind die Wohnungen der Dämonen. Finden wir viele Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Wüsten. Und diese Wüste, wo die Finsternis sich festkrallt, von wo aus sie wirkt, die wird von Gott erschüttert. Aber so werden diese Dämonen Nester aufgerüttelt. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, die Wohnung der Dämonen. Je stärker das Wirken Gottes ist, und je stärker die Geschöpfe sind, und je tiefer und grauenhafter der Fluch- und Todeszustand ist, umso gewaltiger ist die Kraft, die wirksam ist in der Erschütterung. Das sehen wir zum Beispiel an den drei Toten, die Jesus auferweckte in seinem Erdenleben. Da war das Töchterlein des Jairus, die lag da, als ob sie schlafe, und wie und da war gar kein gewaltiger Vorgang. Da hat der Herr Jesus gesagt, Talitha kumi, und da stand sie auf. Stärker war es bei dem Jüngling zu Nain. Der war tot. Und da hat der Herr Jesus geboten, halt! Und da blieben die Toten, der Toten waren stehen. Und er gab ihn seiner Mutter und knüpfte zerrissene Bande. Da war schon mehr Energieentfaltung. Aber bei dem Lazarus, der da im Grab war, umwickelt mit den Leichenbinden, er war ja reich von zu Hause und deshalb hatte er eine fast königliche Beerdigung. Ja, bei diesem Lazarus, da hat der Herr geweint. Da steht der kürzeste Vers der Bibel, das sind zwei Worte im Urtext. Jesus weint. Jesus, wie Luther sagt, Jesus vergoss Tränen, die englische Übersetzung sagt, Jesus wept. Jesus weinte. Und da hat er die ganze Kraft des Todes gehabt. Und da hat er seine ganze Kraft der des Todes entgegengesetzt und hat ihn herausgeholt. Lazarus, komm heraus! Ist gut, dass er gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Wenn der nur in die Gräber gerufen hätte, komm heraus, dann wären sie alle rausgekommen. Aber weil er sagt, Lazarus, komm heraus, da ist nur der Lazarus gekommen. Meine Lieben, das wird einmal etwas sein, wenn er ruft. Und die Gräber tun sich auf. Da sind wir ja jetzt bei ihm. Da werden wir staunen, wie sich das wiederholt. Welch ein Schauspiel. Was wird das geben? Oh, wir haben noch Gewaltiges zu erleben. Gewaltiges von dieser Chor, von diesem Donner, von diesen Stimmen unseres Gottes. Die Wüste, er erschüttert die Wüste. Steht geschrieben, er erschüttert die Wüste Kades, die Wohnung der Dämonen. Die erschütterte Wüste. So werden einmal die Wohnräume der Finsternismächte erschüttert und sie werden herausgeholt. Und wir werden diese Engel richten, diese gefallenen Finsternisengel. Wir werden die richten. Die werden wir richten, wie sie dir nicht, was ihr Engel richten werdet, wie sie dir nicht. Dass ihr die Nationen richten werdet. Im tausendjährigen Reich macht das Israel, aber später in den Zurechtbringungs-, Vollendungs- und Neuzeugungsherrichtungen, dann machen wir das als der Leib Christi. Welch ein Programm Gottes! Da ist für die meisten schon der Vorhang untergegangen. Aber nicht in der Schrift, nicht zu uns. Ich komme zum Letzten. Siebtens. Der Donner des Herrn, Vers 9, macht Hindinnen kreisen. Kreisen, das heißt die Geburtswehen liegen. Der Kreissaal, das ist der Saal, wo die Frauen ihre Kindlein zur Welt bringen. Kreisen heißt in Geburtswillen liegen. Und er macht Hindinnen kreisen. Wer ist denn die Hindin, die wir in der Überschrift des 22. Psalms treffen? Wer ist das?
Das ist der Herr Jesus.
Im 22. Psalm, da wird der Herr Jesus mit einer ganzen Reihe von Tieren verglichen. Und zwar in der Überschrift, die Hindin, die früh gejagt wird. Oder die Hindin der Morgenröte. Die Hindin, die Hirschkuh. Denn die Hirsche, die gehen im Frühjahr, gehen sie an die Löcher, wo die Schlangen sind, und locken sie durch ihren warmen Atem heraus und dann besiegen sie die Schlangen. Und das ist ein Bild auf den Sieg Jesu über die Macht der Finsternis. Und diese Hindin, das ist der Herr Jesus. Aber da sind noch mehr Tiere. Da sagt der Herr Jesus, ich bin ein Wurm. Und kein Mensch. Wer ist denn der Wurm? Ein Wurm ist eine kleine Schlange. Wer ist denn zur Schlange gemacht? Wer ist der, der gleich wie in der Wüste eine Schlange erhöht wurde, auch erhöht werden muss, dass alle, die an den Glauben errettet werden? Wer ist denn das? Das ist unser Herr. Ja, das ist das zweite Bild. Erstes Tier Hindin, zweites Tier Wurm. Viele Farren haben mich umgeben. Stiere, Löwen. Und dann werden nur andere Tiere aus der Finsterniswelt genannt. Die den, der wie ein Hindin und wie ein Würmern genagelt, nur von diesen Tieren umgeben wird. Hier wird uns Golgatha in einer Dramatik geschildert. Hier wird uns die aktive Seite von Golgatha dargestellt in einer Wucht und Gewalt. Aber darauf will ich nicht eingehen. Ich will nur zeigen, dass die Hindin, dass das der Herr Jesus ist. Und nun heißt es, die Hindinnen kreisen. Sie kreisen, sie haben Geburtswehen. Hat Paulus auch Geburtswehen gehabt? Bitte? Jawohl, meine Kindlein, um die ich, der Mann Paulus, abermals Geburtswehen leide. Und so geht die Welt einmal durch Geburtswehen. Die Hindinnen, die der Hirschkuh, dem Christus gleich sind. Christus wird mit einer Reihe von weiblichen Tieren verglichen. Er vergleicht sich selbst mit einem weiblichen Tier. Wo denn zum Beispiel, wie oft habe ich? Wie eine? Henne. Ist die männliche oder weibliche eine Henne? Ja, wisst ihr das nicht? Nein, der Städter wissen sie das nicht. Auf dem Land wissen sie, dass der Vogel männlich ist. Also, meine Lieben, noch einmal eine. Und dann, wer ist denn die junge rote Kuh von 4. Mose 19? Von der das Reinigungswasser gebraucht wird, um gefallene Heilige zu reinigen. Oh, was habe ich schon gedankt für das Opfer der jungen roten Kuh und für den Mose 19. Meine lieben Freunde, das sind Mysterien, das sind Geheimnisse, die uns die Decke von den Augen reißen und die das Herz entflammen in Dankbarkeit. Die Hindinnen kreisen, die Hirschkühe, gehen hinein in einen Kreis der Neugeburten in den kommenden Äonen. Alles wird neu gezeugt, alles geht durch einen Kreis von Neugeburten. Denn das Wort geboren werden und zeugen sind im Hebräischen und im Griechischen das gleiche Wort. Das gleiche Wort. Ja, wir sind von Gott gezeugt, stimmt das? Wir sind aus Gott geboren, stimmt das auch? Das stimmt deshalb, weil das dasselbe Wort ist, zeugen und geboren werden. Weil in Gott die beiden Prinzipien, das männlich Zeugende und das weibliche des Gebärens, in einer höheren Schau gegeben sind. Bei Paulus ja auch, meine Kinder, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium, sagt er. Und dann, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide. Denn der Urmensch, der war ja auch männlich und weiblich in einem. Und erst als der gespalten wurde, da kam erst die Tragödie über die Welt. Aber darauf kann ich nicht eingehen. Ich sage noch einmal, die Stimme des Herrn lässt Hindinnen kreisen, durch Geburtswehen laufen. Und was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Der Herr thront, oder alles in seinem Tempel spricht Herrlichkeit. Das heißt eigentlich, sein All spricht Herrlichkeit. Das ist das Ergebnis der Geburtsprozesse, durch die die Hindinnen laufen. Auch wir werden ja einmal, so wie wir erkannt worden sind, das heißt neu gezeugt worden sind von Gott, so werden wir einmal neu zeugen.
Wir werden einmal die Welt neu zeugen und werden einmal ohne Wehen, ohne Schmerzen, ohne Leid, in Herrlichkeit geistmäßig gebären. Das haben die alten Mystiker, das hat der Michael Ahan, das haben diese Leute gewusst. Wir hatten diese Schau noch. Der moderne Mensch, der weiß von diesen Dingen nicht mehr. Obwohl die Schrift davon voll ist, randvoll für den, der zu schauen da war, in dieses wunderbare Wort. Die Stirn des Herrn lässt hin ihnen greisen und das alle in seinem Tempel ruft. Herrlichkeit! Wie eine Elberfelder Bibel hat, da ist die Anmerkung S und da heißt es unten wörtlich sein All.
Sein All ruft Herrlichkeit. Das ist dann das Endergebnis der Wege Gottes, was alles herrlich geworden ist, des Zeugungs- und Geburtsprozesse hindurch, in den kommenden Äonen, den kommenden Ewigkeiten. Ich bin am Ende. Und ich fasse noch einmal zusammen. Siebenmal finden wir das Wort Ruf, womit gemeint ist sowohl das Jauchzen des allmächtigen Schöpfers, das Donnergrollen des beleidigten Heiligen Gottes, der Erlösungsruf der Liebe, der Werberuf der Gnade und der Jubelruf der Vollendung. Von der Schöpfung bis zur Vollendung ist alles einbezogen. Und dann sehen wir die sieben Körperschaften. Zuerst das Natürliche über den Wassern. Die Wasser sind das Natürliche. Sie das Bild für die Seele, für alle Seelen. Seele des Menschen, die gleichst zu den Wassern. Seele des Menschen, wie Fleisch zu dem Wind. Hat schon Goethe gewusst. Ja. Das ist das Erste, das Natürliche auf den Wassern. Dann das Persönliche.
Gewaltig. Gott greift mit Gewalt in uns ein. Wirft uns zu Boden, macht uns zu Sündern.
Und lässt die Dynamik, die Kraft seines Heiligen Geistes wirken, dass wir sein Heil fassen und Gottesmenschen werden. Das ist etwas. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, das nennt die Schrift Erisato, herausgerissen aus der Gewalt der Finsternis. Wir sind herausgerissen durch den Heiligen Geist. Das geht nicht so ganz sanft und leicht, das ist ein Prozess. Meine Lieben, eine Bekehrung ist ein Ereignis weit größer als alle Kirchentage der Welt zusammen. Bekehrung eines Sünders.
Drittens, der Donner ist majestätisch. Die Stimme des Herrn schafft nun aus den zerbrochenen, erretteten Sündern, schafft er Majestäten. Und die Majestät, Bruder und Schwester, zu der du gehören darfst, ist der Leib des Christus, der Körper des Christus oder der Christus, das Haupt und seine Glieder. Der erstgeborene Bruder und wir, die später geborenen Brüder. Wir der Körper und er der Herr. Meine lieben Freunde, das macht der Ruf des Herrn, ja, der Donner des Herrn. Viertens, er zerbricht Satan. Jetzt kommt Israel dran. Jetzt kommt Israel. 2000 Jahre wird Israel zerbrochen und ist noch nicht zerbrochen. Die meisten, die haben einen Israel-Fimmel. Die meinen, wenn sie nach Israel reisen und da haben sie Wunder, was für eine religiöse Leistung vollbracht und haben Wunder die deutsche Schuld abgebüßt, meinen die. Das jetzige Israel, wie es jetzt ist, ist nur ein Gräuel für Gott. Das sind Weiber mit Maschinenpistolen in Männerkleidern. Das wurde früher mit dem Tode bestraft, wenn Weiber in Männerkleidern rumliefen. Mit dem Tode bestraft. Im Alten Testament. Und das ist heute Israel, hat heute sein Heer. Und will sein wie die Völker. Und dabei soll es nicht wie die Völker sein, das war schon die Sünde bei Saul, sondern es soll Gottes, ja, das Wort heißt eigentlich Gottes Schatzvolk. Gottes Schatzvolk, wenn einer sagt, du bist mein Schatz, zu seiner Braut. Und so ist Israel das Schatzvolk Gottes. Und das ist es heute noch nicht. Das ist heute noch nicht. Ich weiß eine ganze Reihe von Fällen, dass Leute dort arbeiten, aber wenigen, wenn sie den Namen Jesus nennen oder eine neutestamentliche Bibelstelle. Das dürfen sie nicht, das erlaubt Israel nicht. Schaffen dürfen sie. Wir gelten ihre Arbeitskraft, das dürfen sie. Ja. Das ist immer Israel von der anderen Seite gesehen. Ich war dreimal vor der Gestapo als Judenfreund. Ich kann dir das erlauben, jetzt auch mal die andere Seite zu zeigen. Jawohl. Dreimal auf dem Weg zum KZ. Aber das ist keine Heldentat, das ist vorbei. Jetzt kommt das Nächste. Also die Zeder werden zerbrochen. Und dann kommen die Feuerflammen und verbrennen die die Nationen und die Erde. Das ist das nächste Programm. So geht's weiter. Und dann kommt die Wüste, wo die Dämonen lachen, die Finsternis wissen. Dann werden die aufgescheucht. Dann kommen die an die Reihe. Und da ist die vollendete Gemeinde bereit beim Herrn und führt das aus und durch, was Gott versprochen hat. Und zuletzt, da kreisen die Lilien. Da gibt's Wehen, da gibt's Zeugungen und Geburten. Bis es so weit ist, dass das All im Tempel, im Allerheiligsten jauchzt. Herrlichkeit, Kavod, Kavod. Auf Griechisch Doxa jauchzt alles. Das ist das Programm unseres Gottes. Und dann kommen die beiden letzten Verse. Der Herr hat seinen Thronsitz eingenommen. Durch Israel, die Nationen, durch die Gemeinde im All zeigt er drei Stücke. Und damit schließe ich. Das erste Stück ist Stärke. Das zweite ist Segen. Und das dritte ist Frieden. So führt Gott sein Programm durch. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und wer den Psalm der sieben Donner anfängt, einmal die siebenfache Erfüllung des Wortes zu sehen, von dem sachlichen Es über das Ich und über das Wir, die Majestät des Christusleibes, und über die zerbrochenen Zedern und dann weiter über die Feuerflammen, die die Völker zerstören, und weiter die Wüste, wo die Dämonen lagern, und dann, wo die Kreise, die Geburtswehen und die Zeugungen für die kommenden Zeitalter dahin führen, dass alles, dass das ganze All hineinkommt in das Allerheiligste und Herrlichkeit ruft und jauchzt. Wer das gesehen hat, dem wird das Herz weich und der fasst Vertrauen. Ist hier noch ein Mensch, der noch nicht mit Bewusstsein diesem großen, wunderbaren Gott gehört, von dem ich ja nur ein paar Andeutungen geben konnte, von dem es ja unmöglich ist, in einer Stunde alles zu sagen. Für den Psalm braucht man eine Woche. Aber ich habe versucht, wenigstens diese sieben Linien zu zeigen. Wenn auch einer da ist, komm heute Abend mit deiner Schande und Schuld, mit deiner Sehnsucht, mit deinem Glücksverlangen, mit dem heißen Hunger deines Herzens. Er wird ja nie gestillt am Träbertrog der Welt in der Sünde. Nie, nie. Sie zieht sich hinab in die Nacht und ins Grauen. Aber bei ihm, bei dem alles ruft Herrlichkeit, bei dem alles Licht und Schönheit und Glanz und Würde ist, komm zu ihm und er tut unendlich mehr, als ich in meinem schwachen Zeugnis dir sagen kann. Er sei gelobt und gepriesen für das, was er getan hat, für das, was er ist und ewig sein wird. Gelobt sei der Name Jesus Christus, Gottes Sohn, hochgepriesen in alle Ewigkeiten. Amen.